Gut, der Tierfreunde-Podcast des Online-Portals goodforpets.de von den Machern der Magazine Hundewelt und Our Cats.
Liebe Hörer, hier ist eure Irene und ihr seid wieder in eurem Lieblingspodcast von Tierisch Gut. Wie versprochen hört ihr heute wieder eine neue Folge aus der Serie Hundeerziehung, wie es wirklich geht, mit Martin Weidkamp. Martin trainiert, wie ihr wisst, die Hunde für die gefährlichsten Jobs auf der Welt und hat den besten Einblick in die verschiedensten Charaktere, Eigenarten und auch in die problematischen Entwicklungen bei Hunden. Hallo Martin!
Ja, guten Morgen erstmal.
Hallo, schönen guten Morgen. Ja, Martin, heute sprechen wir weder über Eigenarten noch problematische Entwicklungen, sondern darüber, wie man Leckerlis reduziert, die man ja gerne zum Belohnen nimmt. In gewissen Situationen kann man ja nicht immer die Fleischwurst oder andere duftende Leckereien als Belohnung für den Hund im Säckel haben. Das wäre vielleicht nicht immer angebracht.
Naja, grundsätzlich kann man. Aber gut, Leckerchen, warum braucht man die? Gut, irgendwie haben wir inzwischen alle gelernt, ein Hund ist irgendwo ein Egoist. Das heißt, ein Hund guckt erstmal, wie geht's mir gut, wie kriege ich meine Ressourcen, wie mache ich das? Und da helfen natürlich die Leckerchen, wenn ich dem Hund irgendwas beibringen möchte, im normalen Alltag, sage ich jetzt mal, ihn davon zu überzeugen, okay, mach jetzt mal Sitz, mach mal Platz, wie auch immer. Da ist das halt ein gutes Hilfsmittel. Wobei da natürlich auch immer auf ganz, 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 ganz viele Sachen ankommt. Leckerchen ist nicht gleich Leckerchen.
Ja, klar.
Einfach ist es natürlich, wenn ich in den Futterbeutel greife, Trockenfutter, ist natürlich super. Manche Hunde stehen drauf, andere sagen, will ich nicht haben. Da muss ich mir dann schon was einfallen lassen. Also es geht im Grunde immer darum, welchen Hund habe ich vor mir? Also nicht jeder Hund, es gibt nie, also ich staune auch jedes Mal, ich habe jetzt aktuell beispielsweise einen Hund, den versuche ich jetzt, das Fährten beizubringen. Mhm. Und das ist jetzt wieder ein Kandidat. Da geht es, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe eine Pansenschleppe zum Beispiel gelegt, damit ich ihn überhaupt erstmal dazu bekomme. Weil dieser Hund hat jetzt im Vorfeld die Erfahrung gemacht, über die Augen komme ich eigentlich am weitesten. Da habe ich meinen Erfolg gehabt. Nase brauche ich nicht. Jeder Hund macht es sich logischerweise so einfach wie nur irgend möglich. Mhm. Wie komme ich am schnellsten zu meinem Erfolg? Er hat gelernt, mit den Augen geht super. Jetzt möchte ich aber, dass er sucht. Also muss ich mir das was einfallen lassen. Jetzt kann ich natürlich eine Trittfährte legen mit Leckerchen drauf. Wird aber schwierig, weil er dann sagt, du, ich sehe jetzt erstmal überhaupt keine Veranlassung. Und wenn ich dann Pech habe und er sieht so ein Leckerchen, kann ja durchaus sein, dann bin ich wieder am Anfang. Also jetzt in dem Fall speziell eine Pansenschleppfährte. Er verfolgt diese Fährte, wunderbar. Jetzt habe ich nur das Problem, dass er jetzt einfach dann auch sagt, okay, suchen ist toll und irgendwie will ich jetzt am Ende gar nichts fressen. Ich will überhaupt keine Bestätigung über Futter. Und dann habe ich natürlich ein Problem. Das heißt also grundsätzlich, egal wie ich arbeite, ausbilde, mit Leckerchen oder mit Spielzeug oder einer anderen Belohnung, muss ich mir vorher immer überlegen, wie ist mein Hund so drauf? Was brauche ich für den? Was mache ich? Überlege mir das ganz genau. Was tue ich? Und vor allen Dingen muss ich einen Plan B haben. Was tue ich denn, wenn das nicht funktioniert? Mhm. Also ganz oft ist das so. Aber kommen wir mal zurück zum Leckerchen. Das ist ja halt was so. Ich kenne ja ganz, ganz viele Menschen, die, ja, ich sag mal, Hundetraining machen und eigentlich nichts anderes tun, als sich mit Futterbeuteln so viele wie an den Gürtel rangeht. Und dann wird eigentlich nur Leckerchen geschmissen. Und dann geht man nach Hause und sagt, boah, Wahnsinn, das war eine tolle Trainingsstunde, weil der Hund hat alles gemacht, weil ich habe da meine Leckerchen geschmissen.
Ja.
Das Problem ist aber, eigentlich lerntechnisch ist da gar nichts passiert. Weil der Hund einfach nur die Leckerchen aufsaugt und das war's dann.
Ja.
Und aber bitte.
Ja. Aber dann ist irgendwann ja der Zeitpunkt da, wo man wirklich mal drüber nachdenken sollte, Leckerchen zu reduzieren oder so, wie du es jetzt vorhin schon gesagt hast, einfach eine andere Alternative zu finden.
Ja, genau. Es gibt auch verschiedene Varianten, kann man sich angucken. Als Beispiel, ich weiß nicht, ist so der Begriff im Futtertreiben bekannt?
Mir jetzt weniger, aber...
Ist eine gute Methode, um meinem Hund beispielsweise das am Fußlaufen beizubringen. Da mache ich es so, dass ich jetzt dann, also ich persönlich nehme jetzt zum Beispiel eine Bullwurst oder irgendwas, was ganz toll ist für einen Hund, schneide hier so ein etwas längeres Streifen, nehme die in die linke Hand und ja, halt in die Faust, drückt von oben immer so ein bisschen nach und der Hund kann unten ein bisschen abbeißen, ablutschen.
Ach, das ist das, ja, okay.
Ja, und da ist es so, das hat zunächst erstmal ausbildungstechnisch vom Verstehen her, was ich von ihm will, nichts Großes auf den Hacken, sage ich jetzt mal ganz plötzlich, sondern das ist eigentlich eher so das Esel-Pot-Mürbe-Prinzip. Der Hund wird natürlich der Hand folgen.
Ja.
Wenn ich das aber lange, lange mache, dann hat das den Vorteil, ich zeige dem Hund oder bringe dem Hund den Bewegungsablauf bei.
Mhm.
Und dann fange ich natürlich irgendwann an, wenn das vernünftig wird, fange ich halt an, das zu reduzieren, indem ich dann die Hand mal hochnehme, kurzzeitig, 1-2 Schritte.
Ja.
Dann wieder runter. Ne? Dass der Hund dann kurzzeitig mal ohne diesen, ich sage jetzt mal, Leckerchenkontakt ist und dann halt wieder rankommt. Und damit verändere ich natürlich auch so ein bisschen meinen Bewegungsablauf.
Mhm.
Und dann versuche ich das immer weiter abzubauen. Die Hand bleibt immer länger oben, geht nur kurz wieder runter. Und das sind so, ja, halt so Varianten, die ich dann gehen kann. Ne?
Ja.
Dass ich so einerseits die Bestätigung beim Futter abbaue, der Hund aber gleichzeitig die gleiche Bewegung zeigen muss, den gleichen Bewegungsablauf und ihn dann unregelmäßig wieder bestätige. Und das soll halt dann dahin führen, dass ich das irgendwann gar nicht mehr brauche oder nur noch kaum brauche. Oder ich mache es dann idealerweise immer so, dass der Hund bestätigt wird in unregelmäßigen Abständen. Also was der Hund jetzt nicht weiß, weil das lernen die Jungs und Mädels relativ schnell. Wann kommt denn jetzt das Leckerchen? Bei jedem zweiten Schritt, bei jedem dritten Schritt oder wie auch immer. Das heißt, ich muss da mal hingehen und sagen, okay, bei jedem zehnten, bei jedem zweiten immer eine Variante einbauen. Wenn ich den Hund dann auch unter Umständen im Sport führen möchte, wäre das auch hilfreich. Der Hund darf eigentlich nie wissen, wann kommt denn jetzt die Bestätigung? Und da liegt eigentlich dann die eigentliche Schwierigkeit, weil jeder Mensch hat auch so für sich so einen eigenen Rhythmus.
Mhm.
Also wenn man mal darauf achtet, ertappt man sich ganz schnell dabei, dass man dann vielleicht, keine Ahnung, ich sage jetzt mal so, bei jedem dritten Schritt ein Leckerchen gibt und kommt aus der Nummer gar nicht raus. Und das ist genauso, das ist ähnlich, wenn ich jetzt für einen Hund eine Fährte lege, werde ich feststellen, wenn ich Rechtshänder bin, werde ich ganz oft rechte Winkel legen, anstatt linke. Und da muss ich mir halt einfach mal eine Notiz machen oder wie auch immer und mir einfach merken, was habe ich denn jetzt beim letzten Training gemacht und wie ändere ich das, damit das für einen Hund, unregelmäßig unberechenbar wird.
Also haben wir dann auch nicht so die Gefahr nach dem Motto, also wenn er das jetzt so unregelmäßig bekommt, haben wir nicht die Gefahr, dass er sich denkt, oh, ich kriege keine Leckerchen mehr, ich habe keinen Bock mehr, ich mache gar nichts mehr.
Das ist immer das Problem. Deswegen sagte ich eingangs, man muss einfach gucken, welchen Hund habe ich.
Mhm.
Also ich persönlich in meinem Bereich, wenn ich jetzt tatsächlich einen Spürhund ausbilde, arbeite ich eigentlich nicht mit Leckerchen. Weil das ist ein Triebbereich, der reicht eigentlich für die Tätigkeiten, wenn ich jetzt nach Sprengstoff suche oder Minen oder wie auch immer, reicht das nicht aus. Weil das ist schwierig. Also das ist von der Motivationslage eher niedrig.
Mhm.
Ich habe natürlich den Vorteil, wenn ich jetzt, also den Bereich spüren, klammern wir mal kurz aus, wenn ich jetzt dem Hund irgendwie Sitzplatz oder irgendwas beibringen möchte, dann bin ich bei vielen Hunden mit Futter eigentlich ganz gut aufgestellt, weil wie gesagt, die Motivationslage ist recht niedrig und dann findet auch sehr wahrscheinlich ein Lernvorgang statt.
Mhm.
Wenn ich die Motivationslage zu hoch nehme, beispielsweise durch Spiel, durch den Ball, durch eine Beißrolle, wie auch immer, kann es schnell passieren, dass der Hund in der Motivation zu hoch dreht und dann findet im Prinzip kein Lernen statt. Dann würde ich mich nämlich wundern, dass der Hund in dem Moment das zwar ausführt, aber eigentlich gar nicht so richtig mitbekommt, was er da macht, weil er halt trieblich so hoch gelagert ist, dass er es gar nicht verstehen kann.
Mhm.
Und da muss ich mir halt immer den Hund angucken, den ich gerade habe. Das ist dann eigentlich für die Hauptaufgabe.
Mhm. Aber ich finde das Beispiel, was du gesagt hast oder gebracht hast, schön mit der Hand, die dann beim Fuß gehen, einfach mal hochnehmen, dann wirklich zu reduzieren, nicht mehr bei jedem Schritt, sondern wie du gesagt hast, jeder zweite, dritte, vierte, fünfte Schritt, was auch immer. Ich denke, das ist eine ganz gute Praxismöglichkeit, das zu reduzieren.
Ja. Ich muss nur dieses Futtertreiben erstmal lange genug machen.
Ja.
Das ist immer so das Problem, dass ganz viele dann sagen, oh, ich mache das jetzt schon 3 Wochen und jetzt muss aber langsam was kommen.
Mhm.
Nein, muss es nicht. Also das muss ich mal ganz lange machen und dann muss ich einfach mal sehen, wie reagiert der Hund denn, wenn ich ihm jetzt da das Futter entziehe. Und dann muss ich mir überlegen, okay, gehe ich wieder einen Schritt zurück. Ja. Es kann natürlich auch sein, es gibt auch Hunde, die sagen, okay, das war immer ganz toll, Esel tot, Möhre, aber jetzt ist die Möhre weg und jetzt, nö, mache ich nicht mehr.
Naja, eben.
Dann kann ich aber davon ausgehen, hat der Hund nach einer gewissen Zeit diesen Bewegungsablauf im Grunde gelernt. Und dann kann ich es auch mal einfordern. Ne? Also das ist ja auch halt so, wenn ich hier über Leckerchen oder halt über Bestätigung arbeite und den Hund irgendwas beibringe, dann komme ich natürlich irgendwann an den Punkt, das ist bei uns Menschen ja nicht anders, wo ich sagen muss, du pass mal auf, du musst jetzt mal, ne? Das ist, wenn ich jetzt da sitze, war das keine Frage,
ja,
sondern eine Anordnung. Und dann muss ich mich da unter Umständen auch durchsetzen. Und kann den Hund natürlich anschließend wieder entsprechend bestätigen. Das ist klar. Ja, da ist es eigentlich ganz einfach. Also das wird dann, wenn er das nicht ausführt, wird es ein bisschen unangenehm. Und wenn er es macht, wird es super angenehm. Und wenn ich das mit der entsprechenden Ruhe mache, ohne großartige Emotionen, komme ich da auch zum Ziel.
Ja, was sind denn so die besten Alternativen zu Leckerlis? Also Lob wahrscheinlich, die Stimme, Spielzeug oder vielleicht einfach nur ein super Wort, sage ich jetzt mal.
Auch das kommt wieder ganz auf den Hund an. Oh, für den einen oder anderen Hund reicht es völlig aus. Wenn ich sage, so ist brav, freut er sich und findest ihn super. Ein anderer Hund sagt, du, ob du sagst, ist mir eigentlich egal. Spielzeug in jedem Fall. Mhm. Ideal ist, wenn man jetzt zum Beispiel in welchen Sportbereichen auch immer trainiert, dass man vielleicht zunächst den Grundaufbau tatsächlich mit Leckerchen macht. Und wenn dieser Grundbewegungsablauf, dieser Grundaufbau sitzt, dann kann man das Ganze ein bisschen, ich sag mal, ja, temperamentvoller, zügiger, schneller, mit mehr Körperspannung hinkriegen, indem man dann vielfach über Spielzeug bestätigt. Also über einen Ball oder über eine Beißrolle. Ja. Wobei man muss da tatsächlich immer gucken. Ne? Also so ein Ball ist da schon relativ hochwertig für viele Hunde. Und wenn ich das jetzt zu oft mache, dann sage ich jetzt mal so salopp, dreht er mir ab. Also dann habe ich im Kopf, dann habe ich nur noch Blitzlichtgewitter und er kriegt das dann auch nicht mehr auf die Ketten. Da muss ich also wirklich gucken. Immer gucken, welcher Hund trainiere ich gerade? Wie ist dieser Hund gelagert?
Ja.
Was braucht er? Was macht er gerne? So, und so kann man sich viele Dinge. Wie gesagt, mein Labrador, der, das ist im Alltag, ja, das liegt schon ein bisschen in der Rasse. Er hat also super gerne, ohne dass ich ihm je beigebracht habe, hat er perfekt apportiert, fand er super.
Wow.
Und das war für ihn so einfach die Bestätigung. Wenn er irgendwas toll gemacht hat, habe ich ihn apportieren lassen. Mhm. Oder ich hatte einen Cocker Spaniel als Rauschgifthund damals mal, vor einiger Zeit. Der fand das total toll, wenn ich ihn dann auf den Arm genommen habe. Das ist halt von Hund zu Hund so ein bisschen verschieden. Und da sollte man sich auch nicht halt in so ein Schema pressen lassen.
Ja.
Nur weil jetzt einer gesagt hat, okay, du musst jetzt einen Ball werfen oder jetzt muss er ein Leckerchen haben. Ich muss gucken, welchen Hund habe ich da.
Ja, also schon ganz früh, wie wir schon in unseren früheren Podcasts hatten, anfangen, wirklich echtes Team mit dem Hund zu bilden.
Genau, das ist immer, ohne Bindung geht gar nichts. Das ist einfach klar. Und es ist halt nur so, wenn ich jetzt mit diesem Futter treiben zum Beispiel, kann ich idealerweise schon mit Welpen anfangen oder halt auch mit einem jungen Hund. Nur bei uns ist es ja oft so, dass wir ältere Hunde bekommen. Also aber auch da funktioniert das natürlich noch, ne? Weil man hat immer so, früher hat man mal gesagt, ja, ältere Hunde lassen sich nicht mehr ausbilden. Das ist natürlich Blödsinn. Ein älterer Hund lässt sich genauso ausbilden wie ein junger Hund. Man muss halt nur unter Umständen ein paar Abstriche machen, weil dieser ältere Hund bringt ja sicherlich schon seinen Säckel an Erfahrungen mit.
Ja, klar.
Und da ist auch vielleicht nicht immer alles ganz super gelaufen. Und wenn dann zum Beispiel, muss ich auch wissen, wenn ich jetzt sage, habe ich schon oft gesehen, ne, jemand sagt zu seinem Hund, Fuß, und möchte jetzt, dass der Hund korrekt am Fuß läuft, mit der Schulter am Knie, den Kopf hoch, wie auch immer. Wenn da in der Ausbildung mal schiefgelaufen ist und der zeigt das nicht, dann kann ich mit diesem Hörzeichen so lange trainieren, bis wir beide alt und grau sind. Da wird nichts mehr draus. Ich muss dann halt einfach auch das Hörzeichen ändern. Da muss ich also möglichst viel ändern und sage dann nicht mehr Fuß, sondern irgendwas anderes, damit ich dann diese Handlung tatsächlich komplett neu aufbauen kann.
Also ich sehe, es ist auch für den Halter oder die Halterin natürlich ein riesen Lernprozess damit verbunden.
Ja, also einfach ein Leckerchen schmeißen
ist nicht.
Funktioniert nicht. Das ist tatsächlich ganz oft da kriege ich Puls manchmal, wenn ich das so sehe. Dann wird einfach, ja, man nimmt an, man bildet aus und wirft Leckerchen um sich. Und tatsächlich, ja, passiert da gar nichts. Vielleicht eher sogar in ungewollter Richtung, dass der Hund, ja, einfach nur, man lenkt ihn jetzt ab. Das ist natürlich Blödsinn. Ja. Ich lenke ihn nicht ab. Ich bestätige ihn unter Umständen von Fehlverhalten. Ja, und dann stehen die einmal alle da und wundern sich.
Stimmt. Was sind denn, was würdest du sagen, die größten Fehler, die Hundehalter machen können, wenn der Hund doch mal nicht hört, nur weil es kein Leckerli gegeben hat?
Sich nicht durchsetzen.
Ach so.
Es ist also,
eigentlich ganz einfach.
Es ist ja, Hundeausbildung ist kein Hexenwerk. Mhm. Man muss halt nur sich versuchen, so ein bisschen in die Sache reinzuversetzen. Man muss versuchen zu verstehen, wie tickt denn mein Hund? Und ich muss ihm natürlich auch eine gewisse Zeit geben. Auch der Hund muss ja mich erstmal verstehen.
Ja, klar.
Also tatsächlich ist es so, wenn ich jetzt hier einen Hund bekomme oder bekommen habe und wollte den selbst, ich sag mal, im Sport führen, was ein bisschen, ja, ne? Das dauert ein Jahr. Das dauert tatsächlich auf den Tag genau fast ein Jahr, bis wir beide uns wirklich richtig kennen und aufeinander abgestimmt sind. Dann reicht von mir ein Blick, dann reicht ein Schulterzucken, dann reicht ein kleiner Fingerzeichen, der Hund weiß, was ich meine. Und umgekehrt verstehe ich den Hund auch. Mhm. Ich sehe genau, wie er reagiert, was er macht und weiß dann ganz genau, was hat er denn jetzt, wie ist er jetzt drauf, was muss ich jetzt machen. Die Hunde lernen ja ständig dazu. Es ist also immer so, es ist auch so ein Ding, ich bringe jetzt meinem Hund Sitz bei und dann glaube ich, der sitzt jetzt, bis er 22 ist. Das macht er nicht. Aber er hat... Und er hat am Anfang jetzt gelernt, schnelles Sitz, kriegt immer eine Bestätigung, wunderbar. Aber natürlich, er ist ein lebendes Wesen. Natürlich wird er ausprobieren, Moment mal, wenn ich mich jetzt nicht so schnell hinsetze, kriege ich auch mal Leckerchen. Also warum soll ich das tun? Und das ist nämlich auch generell ein Problem beim Bestätigen. Sei es über Leckerchen oder über was auch immer. Den Fehler mache ich aber tatsächlich auch relativ häufig, ärgere ich mich jedes Mal. Ich möchte, dass der Hund jetzt irgendein Fall zeigt. Sagen wir mal, blitzschnelles Platz. Das kann er, habe ich ihm beigebracht. Mhm. Wunderbar, ohne großartige Hochmotivation, einfach mit Futter, Platz, mit einer gewissen, ich sag mal, Anführung, liegt er ganz schnell. Toll. Und jetzt trainiert man. Und jetzt macht er das mal ein bisschen langsamer. Und dann ertappt man sich dabei. Ui, jetzt habe ich ihm aber auch das Leckerchen gegeben. Das ist ja doof.
Ah.
Weil dann habe ich ja im Grunde das langsam runtergehen bestätigt. No, das sind halt so Fehler und dann wundere ich mich, Mensch, warum macht er das denn jetzt nicht mehr so schnell wie früher? Ja, weil ich alles Mögliche bestätige, weil ich im Grunde den Hund ich versuche den Hund dahin zu führen, dass ich ihn irgendwie bestätigen kann, weil ich dann vermutlich nachts selber besser schlafe. So funktioniert es aber eigentlich nicht. Wenn der Hund nicht das zeigt, was ich von ihm möchte, gibt es auch keine Bestätigung.
Ja.
Also diese ganzen Leckerchen oder Ballspielereien sollten nicht so inflationär verwendet werden, sondern wirklich zielgerichtet.
Zielgerichtet. Und Konsequenz, habe ich rausgehört, wichtig, Durchsetzungsvermögen auf gute Art und Weise. Und was ich noch gelernt habe, ist Geduld. Was mich jetzt interessant fand, dass du sagst, dass selbst du als Profi deinen Hund erst wirklich nach einem Jahr kennst ungefähr. Und ich glaube, das ist der Fehler, den viele machen, dass sie denken, jetzt gebe ich meinem Hund Leckerchen und es funktioniert alles in kürzester Zeit.
Wir haben ja allgemein das Problem, ich sag mal, ganz viele, wie soll ich sagen, Hunde, Problemhunde, die dann in die Hundeschule gehen, wie auch immer, die werden zum großen Teil einfach gemacht. Hm. Weil wir heutzutage das Gros viele Hundehalter betrachten ihren Hund ja nicht als Hund. Und das bin ich manchmal schon so ein bisschen, ja, sehr skeptisch, muss ich sagen.
Mhm.
Weil tatsächlich ein Hund ist ein Hund. Ein Hund ist kein Mensch. Ein Hund sieht die Welt völlig anders, wie wir sie denn sehen. Er hat komplett andere Motivationen, eine komplett andere Ausgangslage. Und da muss ich mich darauf einstellen. Und es ist ja bei uns auch so. Wenn ich jetzt, stellen wir uns vor, ich gehe jetzt einfach nicht zur Arbeit.
Ja.
Das ist ein unerwünschtes Verhalten. Was wird mein Chef sagen? Ja, der wird das ignorieren Ich glaube nicht. Und wenn ich dann irgendwann wiederkomme, so nach 2 Wochen, was macht er dann? Wird er jubeln, frohlocken, jauchzen und weinen vor Glück und wird mir 1.000 Euro extra geben, weil ich jetzt wiedergekommen bin? Vermutlich nicht. Ja? Nee. Also ich funktioniere ja nun auch nicht, als Mensch funktioniere ich auch nicht, ohne einen gewissen Druck.
Ja.
Druck ist immer und überall. Er sagt, ich bilde meine Not ohne Druck aus, ist das Blödsinn. Wenn ich die Leine schon dran mache, ist das eine gewisse Form von Druck, sag ich mal. Ne? Und das geht nicht halt, ganz oft wird einfach Verhalten, die Hunde legen Verhalten an den Tag und das wird ja ignoriert, weil man den Hund ja auch nicht, ui, ja, der hat bestimmt, dann höre ich immer so Geschichten, ja, der hat, dem ist Schlimmes widerfahren, der hat bestimmt, ist er irgendwie, nein, der Hund, ganz oft sehe ich hier, dass die Hunde völlig allein im Regen stehen. Mhm. Die werden nicht geführt von ihrem Alter. Und 99,9% der Hunde möchten geführt werden. Und wenn die halt feststellen, ich werde nicht geführt, ja, dann sagt er sich, okay, dann muss ich halt für mich selber sorgen. Und dann treffe ich meine eigenen Entscheidungen.
Ja.
Und dann kann es natürlich blöd werden. Und dann habe ich ein Problem. Dann habe ich aber ein selbst trainiertes Problem, sag ich mal. Und dann gehe ich in die nächste Hundeschule, um mein selbst trainiertes Problem wieder auszutrainieren.
Ja.
Drücke ich mich jetzt ein bisschen komisch aus?
Nein,
ich
alles gut.
Aber das ist ganz oft einfach. Also wenn hier teilweise Leute kommen, sagen, oh, ich habe ein Problemhund. Also was, da habe ich immer gedacht, mein Gott, Problemhund, okay. Aber meine Vorstellung vom Problemhund ist halt eine gänzlich andere, wie die meisten anderen Leute sie haben. Also ja, von daher sind das meistens keine Probleme mit einer kleinen Einwirkung und entsprechenden Bestätigung oder alleine schon körpersprachlich lassen sich die meisten Probleme eigentlich lösen.
Mhm.
Und die meisten Hunde sagen dann, ui, wunderbar, ich werde jetzt endlich mal geführt. Klasse.
Ja.
Jetzt kann ich mich entspannen, den Stresslevel runterfahren, weil ich kann mich auf meinen Hundeführer verlassen. Der sorgt für mich, der sagt mir, was ich machen soll.
Und das ist auch schon eine Art. Ja, das ist auch schon eine Art Belohnungssystem dann.
Ja, genau. Der Hund, das ist ja wie gesagt vielschichtig. Ein Hund ist ja nicht nur eine Fressmaschine. Das ist auch, wenn ich irgendwo hinkomme, hey, das könnte ich wirklich mal. Da kriege ich wirklich. Also ich komme mit dem Hund irgendwo hin und stehe dann da, keine Ahnung, habe irgendwas abgesucht oder suche irgendwas. Dann kommen alle Leute, oh, der arme Hund. Ja, wieso ist der jetzt arm? Weil er was machen darf? Weil er arbeiten darf? Ich meine, der kann sich jetzt hinlegen, ich nicht. Also der von uns beiden ist jetzt der Arme. Und dann, ja, ich habe aber kein Leckerchen. Nein, musst du auch nicht. Der muss nicht ständig Leckerchen. Das ist ein Raubtier. Der frisst was, wenn es was gibt. Das ist übrigens auch so ein Ding. Wenn ich jetzt tatsächlich über Leckerchen arbeiten will, dann gibt es ja einige Zeitgenossen, die stellen ihrem Hund da die Futterschüssel hin, die ist also immer bis zum Bersten voll. Also denen sei gesagt, ein Hund ist keine Kuh oder kein Pferd, der muss nicht ständig Futter haben. Und wenn er halt ständig die Erfüllung, oder ich sag mal, seine Ressourcen erfüllt bekommt, ständig, warum bitte in drei Gottes Namen soll der Hund denn jetzt Sitz machen für meinen gebackenen Keks, wenn er doch eigentlich Pumpe satt ist und keine Bedürfnisse mehr hat? Macht er nicht. Wird er nicht tun. Nicht mir zu Gefahr. Also da muss ich dann da zum Beispiel erstmal auch dafür sorgen, dass ich mit meinen Leckerchen richtig ankomme. Nämlich, dann muss er ein bisschen Hunger haben.
Ja,
dann wird es auch funktionieren. Hat er keinen Hunger, kann ich mit Leckerchen wedeln, so viel ich will. Oder ich habe hinterher einen adipösen Hund. Das kann natürlich auch sein. Aber wenn ich einen Labrador sehe.
Ja,
aber ansonsten funktioniert es dann nicht.
Ja.
Also da muss ich so ein bisschen einfach mal nachdenken, was habe ich denn da? Ich habe erstmal einen Hund und kein Meerschweinchen und da muss ich erstmal wissen, wie funktioniert denn so ein Hund im Allgemeinen und dann muss ich mir überlegen, wen habe ich jetzt genau an meiner Seite, welche Vorlieben hat er, worauf steht er, wie kann ich ihn am besten ansprechen. Und da gibt es, wie gesagt, 23.495 Wege, die nach Rom führen.
Ja, jetzt aber, wie machst du denn das in deinem Bereich? Du bildest ja auch, wie gesagt, Einsatzhunde für Bundeswehr und Co. aus, Sprengstoffspürhunde. Wenn die eine gute Leistung zeigen, da kannst du doch keine Leckerchen dabei haben. Wie werden die denn dann belohnt?
Die werden nicht über Leckerchen belohnt. Wie gesagt, ich sagte ja vorhin schon, Leckerchen ist im Grunde von der Motivationsebene nicht gerade besonders hoch. Und der Hund hat im Grunde gelernt, er sucht nach einem Spielzeug, vereinfacht ausgedrückt. Also das sind Hunde, die wollen gerne spielen. Ich muss mir immer eins überlegen. Ich habe mal Sage ich immer wieder gerne, weil das ist ein richtig klasse Beispiel, ein Kreuzfahrtschiff abgesucht. Und ich war mit meinem Hund unten im Maschinenraum. Jetzt kann man sich vorstellen, da sind enge Eisensteigleitern, die gehen runter. Also runter, alter Hund, es ist sehr heiß, sehr laut, sehr warm. Also eigentlich eine komplett suboptimale Umgebung. Wenn ich jetzt einen Hund habe, den ich da über Leckerchen ausgebildet habe, der sagt, du weißt du was? Nee, heute mache ich meinen Muttag. Ich habe keine Lust, ich gehe nicht. Also da muss ich einen Hund haben, der trieblich höher angesiedelt ist. Der also dann wirklich arbeiten will. Ich kann auf keinen Fall einen Hund zum Suchen zwingen, das haut nicht hin. Das muss er schon von selber wollen. Und das will er nur, wenn er dann in dem Moment trieblich ganz hoch angesiedelt ist. Und das geht nur über Spiele. Also ich überprüfe die Hunde, und so machen es, glaube ich, 90% aller anderen auch. Tatsächlich in dem Spielzeug mit dem Willen an die Beute, an das Spielzeug zu kommen. Sonst funktioniert es nicht. Und der Hund kriegt dann, wenn er gefunden hat, das muss ich natürlich schon immer dabei haben, tatsächlich die Bestätigung über sein Spielzeug.
Okay.
Wobei das allerdings in der Regel nur gemacht wird während des Training-Einsatzes und nicht unbedingt im scharfen Einsatz.
Ja, aber kann sagen, weil du kannst ja schlecht in dem Minenfeld da mit Spielzeug rumwedeln.
Ja gut, das funktioniert ganz anders. Also die Hunde sind dann tatsächlich, die müssen dann, wie man heutzutage auch schön sagt, über eine gute Impulskontrolle verfügen. Im Minenfeld ist es so, der Hund geht rein, geht er an einer 10-Meter-Leine bis zu maximal 10 Meter von mir weg. Mhm. Und angenommen, da hat er eine Mine gefunden, dann möchte ich von ihm, dass er sich vor diese Mine setzt, mit gerne einem Abstand von circa 1 Meter. Das ist aber in den einzelnen Regularien der Länder unterschiedlich geregelt. Und dann soll er sich da hinsetzen und bitte auf die Mine gucken. Weil ich habe dann vielfach so gemacht, um halt diese Impulskontrolle so ein bisschen zu unterstützen, dass der Hund kurz auf die Mine guckt und dann sich im Grunde sitzenderweise mit dem Kopf zu mir dreht, damit ich weiß, okay, das ist eine sichere Anzeige.
Ja.
Und dann muss der Hund so lange da sitzen bleiben, bis ich diese Funkstelle über eine Y-Achse im Grunde markiert habe. Und dann rufe ich den Hund wieder über den sicheren Weg zu mir raus. Und dann muss ich erstmal aus der kompletten Minenfläche raus und dann gibt es erst die Bestätigung. Das kann ich im Training natürlich auch immer alles variieren, das ist klar. Aber wenn ich immer ein und dieselbe Sache mache, dann sagt der Hund sich irgendwann auch, du, davor brauche ich ja gar nicht mehr anzuzeigen. Mhm. Ne? Das haben wir mal gehabt. Im Training tatsächlich ist da was schiefgelaufen, weil bei zwei Hunden, die dann gesagt haben, hey, ich habe eine Mine gefunden, super, ich drehe mich sofort um und komme zu dir.
Super.
Das ist natürlich auch suboptimal. Ne? Da muss man halt den Hund wieder so ein bisschen an die Stelle binden. Mhm. Also Training und scharfer Einsatz haben da relativ wenig gemein. Ne? Geht in die gleiche Richtung, aber also ein Grund, warum ich zum Beispiel auch einen Sprengstoff führe und nicht tatsächlich den Einsatz bestätige, ist, dass ich ja gar nicht zu 100% weiß, was zeigt der mir denn als an. Da gibt's ja eine Vielzahl von Stoffen, die ähnlich riechen oder die Substanzen enthalten, die im Brennmittel verwendet werden können und so weiter. Und wenn ich ihn da jetzt auch im scharfen Einsatz bestätigen würde, dann würde ich ja unter Umständen einen falschen Geruch bestätigen.
Ja.
Und dann hätte ich auch wieder ein Problem. Also dann hole ich ihn raus, wenn sowas passiert, hole ich ihn raus, lege mir draußen dann irgendwo nochmal außerhalb eine Übungsanlage, wo ich sicher weiß, okay, oder lass sie mir legen. Das ist der und der Stoff, und da kann ich ihn nur bestätigen. Und da sind auch viele Dinge, das ist eigentlich auch ein schönes Beispiel, dass man lernen muss, wie sein Hund so funktioniert. Ich mache es immer so, gerade bei der Sprengstoffsuche, dass ich mir, wenn es irgend möglich ist, nie selbst eine Anlage lege.
Okay.
Und wenn ich das mache, dann weiß ich ja, wo jetzt der Stoff versteckt ist.
Ja.
Und so gut verstellen kann ich mich gar nicht. Also ich werde dann immer wieder versuchen, den Hund in diese Richtung zu drücken. Und wenn ich auch nur einmal kurz hingucke, und der Hund wird mich auch beobachten. Da ist der Hund wird dann ganz schnell rausfinden, also spätestens, wenn ich das zweimal gemacht habe, der weiß genau, wo es ist. Und dann verlässt der Hund sich nämlich auch nicht. Und wenn man das nicht weiß, wenn man grundsätzlich nie weiß, wo es ist, dann wird man feststellen, man bekommt ein ganz anderes Gespür für den Hund.
Ja.
Weil man den Hund tatsächlich, man ist dann wirklich auf den Hund angewiesen. Man kann ihn nicht lenken und leiten, weil ich es ja gar nicht weiß.
Ja, klar.
Und dann kann ich den Hund ganz anders beobachten und dann lerne ich seine Verhaltensweisen noch viel besser kennen, als wenn ich es denn wüsste. Und dann gehe ich auch ganz entspannt in einen scharfen Einsatz, weil ich weiß, ich kann mich auf meinen Hund verlassen. Ich habe schon ganz oft Leute richtig schwitzen sehen, die zum Beispiel bei der Prüfung waren, die sich tatsächlich immer oder meist selbst den Stoff versteckt haben. Die kommen dann in das Prüfungsszenario und stellen fest, ui, jetzt habe ich ja überhaupt keinen Plan. Mhm. Und dann bricht der Schweiß aus. Und dann denkt der Hund sich auch, hey, was ist denn jetzt mit dem los?
Da stimmt was nicht. Ja.
Da stimmt ja was nicht. Und dann ist die Prüfung nämlich schnell verloren.
Mhm.
Ja.
Das ist der reinste Nervenkitzel da mit Sprengstoff für Hunden und. Mein lieber Scholli, was war denn so die kreativste Belohnung, die du je bei einem Hund eingesetzt hast? Gibt's da irgendwas?
Puh, kreativste Belohnung? Nee, kann ich eigentlich so nicht sagen. Also es ist halt, wie gesagt, der Ball, wir hatten einen, aber habe ich glaube ich schon mal erzählt. Der stand wirklich auf seinem eigenen Ball. Der war irgendwann kurz vor der Prüfung kaputt. Wir haben den ausgetauscht. Und der Hund hat gesagt, nee, dann suche ich nicht mehr. Ich will meinen Ball wieder haben. Und dann haben wir irgendwelchen Fragmenten bestätigt, weil ansonsten hat er gesagt, nö, will ich nicht. Also es gab auch mal einen, der hat gesagt, ich will suchen, ich will gar nicht spielen. Der hat also dann, wenn er den Stoff kam, hat er mal eben kurz zum Hundeführer geschaut und dann schnell wieder weg und weitergesucht. Und wenn man das wusste, konnte man mit ihm klasse arbeiten. Aber wenn man das nicht wusste, dann sucht man bis zum Wagen immer einen Tag.
Ja, klar.
Es gibt halt, aber das muss halt in dem Fall wirklich hochgehen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich hatte mal einen Malinois, den haben wir bei der Überprüfung, wir machen das dann immer mit so, ja, Plastikröhrchen, Kunststoffröhrchen, die ja dann auch nicht unbedingt von jedem Hund gerne genommen werden, sag ich mal, um schon mal zu sehen, okay, wie hoch ist der denn jetzt wirklich spielzeugmäßig gelagert. Und dann haben wir dieses Röhrchen in so einen alten Ofen gepackt. Und der Hund ist wie von der Bogensehne in diesen Ofen, mit dem Kopf in diese Öffnung, wo dieses Röhrchen lag, und hat dann wirklich wie so ein Pavian mit der geschlossenen Hand, er hat nicht daran gedacht, loszulassen, er kam aber mit dem Kopf nicht wieder raus. Also ich weiß gar nicht, wie lange wir da geoxt haben, bis wir den Hund wieder raus hatten, weil er wollte nicht loslassen. Er hatte da Röhrchen und beides, Kopf und Röhrchen, ging halt nicht wie die Öffnung. Und das war dann schon ein bisschen schwierig. Ja? Und der Hund war halt dann insgesamt trieblich so, der ist dann auch, ja, ist auch manchmal ein bisschen zu viel. Der war auch noch nicht unbedingt mit Intelligenz beschlagen, sage ich jetzt mal. Also den auszubilden war schon eine Aufgabe. Aber wenn er es dann einmal geschnallt hatte, dann hat er wirklich auch bis zu seinem Ableben in hohem Alter hat er immer perfekt gearbeitet.
Wow.
Ja.
Das ist doch toll. Martin, ich könnte dir ewig zuhören. Das ist so spannend und unsere Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich genauso. Ich danke dir für diese Folge, wirklich mit ganz, ganz vielen Informationen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war's leider für heute, für diese Folge von Tierisch Gut, der 10. Episode von Hundeerziehung, wie es wirklich geht. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und nochmal Dankeschön dir, Martin. Es ist immer wieder eine Freude, mit dir zu sprechen.
Danke.
Vergesst nicht, uns auf unseren Social-Media-Kanälen zu folgen und uns eure Fragen und Themenwünsche für zukünftige Episoden zu schicken. Und nicht vergessen, unsere Serie mit Martin geht weiter. Bleibt einfach dran. Bis dahin bleibt geduldig und genießt die Zeit mit eurem Hund.
Tierisch Gut, der Tierfreunde-Podcast des Online-Portals goodforpets.de von den Machern der Magazine Hundewelt und Our Cats.